Okay, ich habe mir überlegt, heute zu einer Thematik zu reden, und zwar Gottes Erkenntnis führt zum Handeln. Ich weiß gar nicht, wer von euch diese Person kennt. Ich denke jetzt wahrscheinlich David und Lydia, die werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr kennen. Der war so um 60 rum, also 60er Jahre war der richtig erfolgreich. Ist über die Musik, die er gemacht hat, also Multimillionär geworden. Elvis Presley. Warum zeige ich euch das? Ja, jetzt, also, David denkt ja, du langweilst mich jetzt mit diesem blöden Bild da. Interessiert mich der alte Mann da, der schon Jahre vorher gelebt hat. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, was du jetzt so gern hörst, aber jemanden gezeigt hätte, den er so eher sympathischer findet, aber ich zeige das aus einem ganz bestimmten Grund. Der Mann war sehr erfolgreich, hat viele schöne Lieder gesungen und hat auch vielen wirklich auch durch die Lieder Ermutigung gebracht. Hat vielleicht das eine oder andere auf den Punkt gebracht, hat auch sehr rhythmische Lieder gesungen. Also er war wirklich, wenn man so sagt, echt ein Star. Und irgendwann ist er natürlich gestorben. Und wie es halt auch so ist, dass es gibt dann eben auch Menschen, die ja, so jemanden auch, wie man so sagen will, als Idol sehen. Als riesengroßes Vorbild. Mensch, der ist so toll, der Mann. Ja, und aufgrund dessen gibt es zum Beispiel in Memphis, Tennessee, ein sogenanntes Elvis-Museum, wo alles Mögliche an Bilder, an Auto, das er mal gefahren hat, an Klamotten, die er getragen hat, die sind dort alle ausgestellt. Was man auch gemacht hat, war eine Elvis-Statue, hat man dort in Memphis errichtet. Und jetzt schaut euch noch einmal an, dann gibt es diesen, also eben den Elvis, und dann, das ist, also ich glaube, ich habe das bei noch keinem Popstar, Rockstar, so deutlich gesehen, gibt es sogenannte Fans. So, und jetzt schaut euch das an. Das sind alles, das ist nicht Elvis. Das sind alles Menschen, die ihn als Vorbild nehmen, die ihn so toll fanden, die Musik so toll fanden und dann sogar angefangen haben, sich genauso zu kleiden. Dann, was damals sehr markant war, waren das Wachsen dieser Koteletts zum Beispiel, dass man da so die Haare hier so runterwachsen ließ. Das war damals sehr beliebt und Elvis war halt auch jemand, der das so ja, richtig exzessiv gemacht hat. Das sind Menschen, die ihn als sein Idol haben. Jetzt noch einmal zurück. So hat er damals ausgesehen. Und es gibt einige, wie jetzt zum Beispiel bei ihm, da könnte man wirklich meinen, das ist der Elvis leibhaftig, ja. Der sieht wirklich fast haargenauso aus. Nur wenn man ihn wirklich, den Elvis richtig kennt, die Bilder sieht und kennt, dann kann man erkennen, es stimmt nicht ganz. Ein paar Dinge sind auch an dem anders als am Original. Aber was jetzt interessant ist, je genauer, sage ich jetzt mal, jemand sich verkleidet, das heißt, was muss der vorher gemacht haben? Er muss den studiert haben. Er muss Elvis, also die Bilder, die es von ihm gibt und so weiter, die muss der sehr genau angeschaut haben, um einfach dann am Ende dem Original möglichst nahe zu kommen. Vom Aussehen her, von der Kleidung her und so weiter und so fort. Was zeichnet ein Idol aus? Ein Idol zeichnet zum einen mal aus, dass man die Musik, die dieser Sänger jetzt gemacht hat, einfach, dass man die liebt. Das zweite ist, dass man die Person selber liebt. Man sammelt alles, was man zu dem Idol in dem Sinn finden kann. Und dann setzt man möglicherweise noch mal eins obendrauf. und zieht sich genauso an wie dieses Idol. Und als letztes, und das praktizieren sehr, sehr viele, pilgert man vielleicht einmal oder mehrfach zu der Geburtsstätte dieses Idols. Und dort in Memphis, Tennessee, da gibt es dann, ich meine jetzt einmal im Jahr, so ein riesengroßes Fest, wo dann zum Beispiel auch, ja, also sagen wir mal, Preise verteilt, also es Preise gibt für die fünf, die dem Idol am nächsten kommen, von der Verkleidung her, vom Auftreten her und so weiter, von der Frisur und so. Die Frage, die wir uns dann einfach auch stellen müssen, wer ist mein Idol? Ist es ein Elvis? Ist es irgendein, ja, Politiker will ich jetzt fast nicht sagen, weil da gibt es momentan eigentlich wenig Vorbilder oder gar keins, also zumindest mir bekannt. Wer ist dein Idol? Ihr ahnt wahrscheinlich, auf was ich hinaus will. Jesus soll unser Idol sein. Jesus soll das Zentrum in unserem Leben sein. Jesus soll der sein, auf den sich unser Leben ausrichtet. Und deswegen habe ich meine Predigt heute überschrieben mit dem Satz: Gottes Erkenntnis führt zum Handeln. Ich muss Gott erkennen. Ja, aber was muss ich vorher tun? Bevor ich Gott erkennen kann, muss ich ihn erstmal anschauen. Wie jetzt zum Beispiel jemand Elvis genau betrachten muss, seine Lebensweise, wie er ausgesehen hat, um einfach möglichst diesem Original nahe zu kommen, ja, muss ich auch, ja, sage ich jetzt mal, mich mit dem Original, also mit meinem Idol beschäftigen. Ich habe euch den Bibeltext mitgebracht. Ich denke, heute kann man es besser lesen als das letzte Mal. 1. Johannes 2, Abvers 1 bis 11. Ich lese es mal vor. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein Neugebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was war, ist in ihm und ich, das, was war, ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Gottes Erkenntnis führt zum Handeln. Das heißt, ich muss erst einmal Gott erkennen. Ich muss, ja, Gott anschauen. Und dann, ja, ja, sage ich jetzt mal, fordert Gott uns auch auf, wirklich in dieser Erkenntnis entsprechend zu handeln. Erkenntnis ist meiner Überzeugung nach eine Herzenssache. Ich kann Sachen lesen, ich kann sie studieren, ich kann sie, ja, kann mich damit intensiv auseinandersetzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass mich dieses Auseinandersetzen dann auch wirklich dazu bringt, Dinge zu verändern, Dinge umzusetzen. Und die Bibel lehrt uns das auch an so vielen Stellen. Es muss erst mir ins Herz hinein. Erst wenn es da hineinkommt, dann bewegt sich was. Ich weiß nicht, ihr werdet jetzt den Begriff eiserner Vorhang vielleicht jetzt nicht mehr kennen. Die Lydia möglicherweise schon, weil sie momentan, glaube ich, da eine Arbeit drüber geschrieben hat. Eiserner Vorhang ist ja die Zeit, als dieser Umbruch noch nicht war, da gab es die DDR noch, also quasi sich Sowjetunion, Sowjetunion war das damals, ja. Das heißt, das war der eiserne Vorhang, sprich, da waren die Sowjets und auf der anderen Seite die westlichen Alliierten. Und als dieser sogenannte eiserne Vorhang fiel, also sprich, die ganzen Grenzen geöffnet wurden, die Mauer hier in der DDR gefallen ist, da kamen dann natürlich auch immer mehr auch an Menschen aus dem Ostblock hier im Westen und erzählten von den Geschwistern aus dem Osten, erzählten, was hier für Not, damals einfach auch für Not geherrscht hat. Gerade jetzt auch, dass viele Menschen, die an Jesus geglaubt haben, in der Zeit auch um ihres Glaubens willen an Jesus verfolgt worden sind, in den Untergrund gehen mussten, ja nicht sich frei treffen konnten, sondern ja sich immer wieder an geheimen Orten treffen mussten, zu unterschiedlichen Zeiten, keine Ahnung, und das irgendwie auf Wege, über irgendwelche verschlungenen Wege mussten sich die dann informieren, wo sie wann sich treffen. Und interessant war es, als ich das damals so hörte, das hat mich innerlich unglaublich bewegt. Das hat mich echt umgetrieben. Und ja, und genau das war es, was mich dann einfach, ja, wer am liebsten hätte ich damals, da war ich noch ein Teenager, habe noch nicht einmal meine Ausbildung angefangen gehabt, ich hätte am liebsten meine Koffer gepackt und wäre nach Russland und hätte dort angefangen, einfach mit diesen Menschen zu helfen. Weil ich einfach gesehen habe, Mensch, hier in diesem Land, obwohl ich nicht reich war, alles, war ich nicht. Und ich hatte auch so manchen Bedarf. Aber im Vergleich zu dem, was diese Menschen dort hatten und was wir hier haben, das war so riesig, dass mir einfach bewusst wurde, Mensch, Martin, am liebsten würdest du dorthin gehen und würdest du den Menschen helfen. Und genau das ist es, was da passiert ist. Das ging mir ins Herz rein. Und so gibt es verschiedene Dinge, die ja, uns bewegen und bewegen sollen. Und zum Beispiel Selbsterkenntnis, ja, bewirkt dann auch eine Gotteserkenntnis. Das heißt, wenn ich meine eigene Fehlerhaftigkeit, meine eigene Sündhaftigkeit, wenn ich die erkenne und dann erkenne, ja, wie großartig Gott ist, dann merke ich einfach, hoppla, Herr, hilf mir du einfach auch, so zu wandeln, wie du gewandelt bist. Das heißt, wenn je mehr ich einfach mich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel befasse, umso mehr erkenne ich einfach auch von dem, wie Gott ist. Und auf der anderen Seite erkenne ich meinen eigenen Zustand. Und eben dann wird genau das deutlich, was eben auch jetzt der Johannes eben verdeutlichen will. Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber er sagt jetzt nicht, dass er nicht sündigt und es sündigt einfach nicht, sondern, ja, und dann, aber er relativiert es dann wieder und sagt, ja, und wenn jemand sündigt, er schließt es ja mit ein, er sagt ja, du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut, du hast eine gefallene Natur. Und aufgrund von dieser gefallenen Natur, ja, lebst du in einer ja, passiert ist, dass man eben sündigt. Und dann sagt er ja, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ich mein Leben anschaue, also ich weiß nicht, ihr könnt euer Leben selber anschauen, ihr kennt euch selber gut genug, aber wenn ich jetzt mein Leben anschaue und zurückdenke und sage, meine Güte, wie viele Sünden hat dieser Messerer im Verlauf seines Lebens bisher begangen? Vieles ist mir bewusst, aber es gibt eine ganze Menge, die sind mir gar nicht bewusst, wo ich gesündigt habe und ich weiß es nicht einmal. Aber allein das ist ja schon eine ganze Menge. Jetzt, wenn wir jetzt hier rechnen, wie viele Leute wir jetzt auch sind, jetzt stellt euch vor, dann diese ganzen Sünden noch addiert. Aber das ist ja verschwindend wenig. Und jetzt macht euch bewusst, Sünden der ganzen Welt. Wenn man jetzt die Menschen gegenwärtig anschaut, ich glaube irgendwas zwischen 7 und 8 Milliarden, aber es waren ja vor unserer Zeit noch eine ganze Menge Generationen und es wird, wenn nicht Jesus in der nächsten Zeit wiederkommt und Gott nach diesen 7 Trübsalsjahren die Erde richtet, gibt es möglicherweise noch mal eine Generation. So, und müsst euch das mal vorstellen, für diese Sünden der ganzen Welt ist Jesus gestorben. Also hat er Sühnung gebracht. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sind die paar, ich will es nicht relativieren, ich will es auch nicht verharmlosen, die paar Sünden, die wir begehen, sind da eigentlich ein Klacks. Und wenn Jesus für die Sünden der kompletten Welt gestorben ist, dann kann er jede einzelne meiner Sünden auch auf sich nehmen. Und wenn ich das erkenne und erkenne, okay, wie schlecht ich bin, ja, dann wird Jesus noch viel, viel größer. Und dann kann mich das herausfordern, noch mehr daran zu arbeiten, einfach einen guten Lebenswandel zu führen, noch mehr daran arbeiten, einfach auch ihm gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen. Und das Ganze aber nicht, weil ich jetzt Jesus, ja, weil Jesus es jetzt einfach von mir verlangt. Ja, schaffe ich das? Wenn ich jetzt von dir, Robert, verlange, du machst jetzt das und das und das. Axel, Entschuldigung. Dann ist es nicht gesagt, dass du das machst. Wenn du jetzt aber mich wirklich richtig fest, gern lieb hast und sagst, Mensch, den Kerl, den liebe ich über alles. Natürlich nicht ganz so stark wie deine Frau, aber ja, dann, weißt du, aber dann, wenn ich dir sage, du, das wäre nett, wenn du das für mich machen würdest, dann wäre das überhaupt kein Thema. Da müsstest du dich nicht mal anstrengen, dann würdest du das einfach aus einer inneren Beziehung heraus, engen Beziehung heraus machen. Aus Liebe mir gegenüber. Und genau das möchte Gott. Genau das möchte er. Dass wir aus dieser Liebe zum Herrn Jesus heraus das eben tun. Ja, ich habe vielleicht jetzt eins vorweggenommen. Und zwar, jeder von uns kennt ein Motor, Auto. Das ist das Herzstück vom Auto. Ohne Motor ist das ganze Ding wertlos. Und was bringt diesen Motor zum Laufen? Der Motor ist toll. Aber wenn der keinen Treibstoff kriegt, also kein Diesel, Benzin oder keine Ahnung, oder was weiß ich, keine Energie über Strom, egal welche Energiequelle das ich nehme, dann kommt dieses Ding nicht zum Laufen. Und das Gleiche passiert, wenn nicht die Liebe zu Jesus da ist in unserem Leben. Dann kommt unser Leben nicht zum Laufen. Wenn Jesus, sage ich jetzt mal, so mein Herz erfüllt, ausfüllt, wenn Jesus, sagen wir, das Zentrum in meinem Leben ist und man wirklich sagen kann, ich liebe Jesus, ja, dann ist auch eine Triebfeder da, dann ist ja einfach auch eine Energie da, dann setzt es Energien frei, die mir dann hilft, auch zu handeln und gottgemäß zu wandeln. Und wie ich schon gesagt habe, ohne Treibstoff gibt es kein Vorankommen. Das heißt, für das Auto, wenn das keinen Treibstoff hat, bleibt es einfach stehen. Da kann alles andere funktionieren. Es kann genug Energie in der Batterie sein. Es kann, die Räder können nur sein, der letzte Kundendienst, alles gemacht sein. Aber solange kein Treibstoff im Tank ist, ist Feierabend, passiert gar nichts. Und genauso ist es bei uns, wenn nicht die Liebe zum Herrn Jesus in unserem Leben wirklich stark vorhanden ist, dann ist der Treibstoff einfach auch nicht da, der Antrieb, damit wir ihm eben auch gottgemäß handeln. Treibstoff für unser Leben steht hier, ist einmal, dass wir die Bibel lesen. Das heißt, dass wir einfach Gott die Möglichkeit geben, auch ja, unser Herz zu erreichen. Und es geht einfach, eben, indem ich mich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftige. Das Zweite ist, das resultiert aber teilweise einfach auch aus dem Ersten, dass ich Erfahrungen mit Gott mache, mit Jesus mache. Das heißt, ich erkenne Dinge, die mir Jesus jetzt einfach deutlich macht und erfahre seine Hilfe, erfahre seinen Beistand, seine Kraft. Und das ja, bringt mich einfach weiter. Das schafft auch eine Liebe zu diesem Idol, zu Jesus. Der nächste Treibstoff ist Gebet. Gebet einmal für andere. Gebet für mich. Ich darf auch für mich beten. Anbetung. Gott will verehrt werden, Gott will angebetet werden, Gott will verherrlicht werden. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, immer dann, wenn es um Ewigkeit geht, wenn wir so einen Blick in den Himmel hineinwerfen können, was erleben wir da? Gibt es Menschen, unzählig viele Menschen, Engel, die Gott anbeten, die Gott verherrlichen? Mir fällt jetzt so Jesaja 5 zum Beispiel ein, ja, wo dann diese Engelswesen, Seraphim, durch den Himmel gehen und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dann letzten Donnerstag haben wir uns damit beschäftigt, mit der Zukunftslehre geht es um die 144.000. Die lernen ein Lied, das nur die 144.000 lernen können. Aber warum lernen sie das? Lernen sie doch nicht, weil sie einfach ja, so gern auswendig lernen, so gern ja, irgendwie ja, sich daran freuen, einfach Dinge zu lernen, sondern die machen das, weil sie Gott dieses Lied darbringen möchten, weil sie Gott anbeten möchten. Ja, Gott will angebetet werden. Und es kann sein, dass ich einfach Gott anbete in Form von ein Gebet gesprochenes Anbeten oder dass ich einfach Gott anbete, indem ich singe. Dann durch das Staunen über Gottes Werk, muss ich ehrlich sagen, wie oft passiert es mir, wenn ich jetzt so abends durch die Gegend fahre und dann sehe ich so ein richtig geniales Abendrot. Oh, da ist mir so echt schon manchmal passiert, dass ich einfach stehen geblieben bin, habe mir das angeguckt und einfach gestaunt und Gott angebetet über das Großartige, was er jetzt in dem Moment schafft. Und vor allem, das Merkwürdige ist, das ist eine Momentaufnahme. Das ist ja nichts Dauerhaftes, nichts Bleibendes, sondern das ist da und innerhalb von ein paar Minuten ist wieder weg. Aber Gott schafft es. Und da gibt es auch im Alten Testament eine Stelle, ja, die Himmel erzählen die Wunder, die Werke Gottes. Genau das passiert da. Und da kann ich anfangen, über Gottes Werk einfach zu staunen. Oder wenn Gott einen beschämt, dass er Dinge tut, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Ja? Ich kann euch sagen, mir ist es schon einige Male passiert, dass mich Gott echt beschämt hat. Das war, ich hätte es eigentlich umdrehen müssen, Arbeit und dann Brüderstunde. Und zwar, als ich noch in der Ausbildung war, ich habe ja Koch gelernt. Und Koch, möchte ich mal behaupten, Koch und Metzger, das sind mit die schlimmsten Berufe, die einer erlernen kann. Also von der, ich sag mal, von den Anforderungen und von dem, was ein Lehrling durchmachen muss. Also heute ist vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber zu der damaligen Zeit war das schon noch heftig. Und ich hatte einen Chef gehabt und muss dazu sagen, ich hatte damals epileptische Anfälle, musste Tabletten nehmen und die haben dafür gesorgt, dass ich mich ganz schlecht konzentrieren konnte, Sachen schwer auswendig lernen konnte. Und dann kam die neue Speisekarte raus. Ich sollte die auswendig können, habe es aber nicht gekonnt, weil ich die nicht so schnell auswendig lernen konnte. Ging einfach nicht in der Kürze der Zeit. Musste meine Arbeit auch noch machen. So, und dann habe ich natürlich nicht alles, was da drauf stand, wusste, was wo dazu gehört. Und dann war irgendwann mein Chef so erbost, dass er mich auf die Seite gestellt hat. Ich stand dann, glaube ich, Stunde oder 1,5 Stunden in da in der Ecke. Er hat meine Arbeit mitgemacht und ich stand da wie so ein Depp. Wirklich, also richtig übel. Also alle in der Küche haben, das waren über 20 Leute, die haben genau gesehen, was da jetzt los ist, ja. Dass ich einfach dort in der Ecke stehe und ja, weil ich zu unfähig war, meine Arbeit zu machen. Ich kam dann heim, da war ich schon Christ, ja. Kam heim, lag dann so auf meinem Bett oder auf der Couch und habe so für mich gedacht, ja, eigentlich, was bringt das? Könntest du eigentlich einen Strick nehmen, könntest du aufhängen, interessiert doch keinen Menschen. Juckt doch keinen, wenn du, ob du da bist oder nicht. Du bist eh zu nichts zu gebrauchen. Und ja, der Gedanke, ich habe den dann nicht weitergesponnen. Aber es war dann so, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, ich lasse es jetzt nicht so stehen, bin auf die Knie gegangen und habe gebetet. Und währenddem ich so gebetet habe, fiel mir ein Satz ein aus dem Neuen Testament. Liebe deine Feinde, bitte für die, die dich beleidigen und tu wohl denen, die dir Böses tun. Irgendwie so, ich kann's jetzt, krieg's jetzt nicht mehr ganz auswendig zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja Jesus, diesen Menschen lieben. Nee, das kann ich nicht. So wie der mich behandelt hat, das ist ja sowas von unmenschlich und einfach deprimierend. Nee, den kann ich nicht lieben. Aber irgendwo war mir klar, ja, Jesus will das von mir. Und dann habe ich einfach gebetet und gesagt, Jesus, wenn du das unbedingt willst, dann musst du das machen. Ich kann es nicht. Den Menschen, ich hasse den dermaßen, ich den am liebsten umbringen. Ja? Und dann, das war echt erstaunlich, ich habe dann mal mir die Karte noch geschaut, dass ich so weit wie es geht auswendig lerne. Ich habe dann bin dann auch früh in die Arbeit, habe dann noch ein paar Sachen vorbereitet und irgendwann kam dann der Chef rein und ich weiß es gar nicht, wie das ging. Ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm freundlich und wirklich total nett guten Abend gesagt und erst als ich mich umgedreht habe und wieder zu meinem Arbeitsplatz zurück bin, ist mir erst bewusst geworden, was ich da gemacht habe. Und da wusste ich ganz genau, das war nicht ich. Weil dann die normale Reaktion wäre vielleicht schon gewesen, dass ich hingehe und sage, ja, guten Abend, Herr Niedorf, ja. Und innerlich hätte ich ihn am liebsten ein Messer in den Rücken gerammt, ja. Aber das war überhaupt nicht. Ich habe keinen bösen, keinen üblen, schlechten Gedanken gehabt. Im Gegenteil, ich hab ihn sogar gemocht in dem Moment. Und dann dachte ich mir, wow, das war nicht ich. Und da kommt genau das, dass ich einfach beschämt war über das, was Gott da getan hat. Ich habe ihm gesagt, Herr Jesus, wenn du es willst, das, mach du das. Aber so richtig gerechnet damit habe ich eigentlich nicht. Ja? Und das Zweite war eine Bibelstunde. Also wir hatten in der Gemeinde eine ganz, ganz heftigen Auseinandersetzung, wo es wirklich kurz davor stand, dass die Gemeinde sich spaltet. Und da war ein Abend, ach, ich habe mich da, das, da ging es da, ich habe mich so aufgeregt, dass ich dann ja, wirklich den ganzen Tag, am nächsten Tag mit dem LKW rumgefahren bin und bin innerlich am Kochen gewesen. Ne? Und dann kam es Abend, eigentlich, das war so der finale Abend, wo es wirklich darum ging, entweder man versöhnt sich oder wir trennen, also es gibt eine Trennung. Und dann fuhr ich so nach Rothenburg und da sage ich, Herr Jesus, ich bin doch so ein Hirsch. Ich hätte den ganzen Tag Zeit gehabt, nebenbei, wo ich LKW fahre, einfach für die Situation zu beten. Ich habe erstmal Buße tun müssen und gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich nicht gebetet habe. Es tut mir leid, dass ich mich so geärgert habe den ganzen Tag, dass ich einen richtigen Groll gehabt habe, aber nicht dran gedacht habe, einmal einfach dafür zu beten, dass Gott ein Wunder tut. Und ich bin dann, als ich dann nach unten gefahren bin, habe gesagt, Herr Jesus, wenn du heute Abend kein Wunder tust, dann haben wir morgen eine Spaltung. Und es war echt Es war so faszinierend, dass dann am Ende von dem Ganzen, dass Brüder, auch ich, Menschen, also einfach um Verzeihung gebeten haben für Dinge, die ja einfach falsch gesagt wurden oder ja aus dem Affekt lauter oder deutlicher gesagt wurden, also sich entschuldigt haben. Und am Schluss haben wir alle miteinander gebetet. Und ich möchte es mal fast behaupten, da ist kaum ein Auge trocken geblieben. Haben wir einfach Gott um Vergebung gebeten. Und so ist die Gemeinde nicht am nächsten Tag gespalten gewesen, sondern Gott hat einfach die Gemeinde wieder zusammengeführt. Und das meinte ich damit, ja, dass wenn ich mit Gott rechne, mit Jesus rechne, dass er dann auch wirklich Wunder tun kann. Und ja, und genau das ist auch was, was dann meine Liebe zu ihm ja auch verstärken kann. Ja, dann hat mein Leben auch hat es einen ganz anderen Antrieb, einen Treibstoff, der mich dazu bewegt, Jesus noch mehr zu lieben. Und aufgrund von dieser Liebe bin ich dann auch bereit, ja auch Dinge zu tun, die mir gar nicht so leicht fallen zu tun. Ja, einen positiven Lebenswandel zu führen, so wie er es eigentlich will. Und Jesus sagt hier einen ganz tollen Satz im Johannes 13. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Und in dem Abschnitt geht es um die Fußwaschung Jesu. Er war unser Vorbild. Er hat Dinge getan, hat ja so viele Dinge getan. Und was hat er denn noch alles getan? Er hat sein Leben für andere eingesetzt. Er hat sich für andere stark gemacht. Ja, sogar so weit, dass er am Schluss für andere, also für Menschen wie dich und mich, ans Kreuz gegangen ist. Er hat zu Gott gebetet. Hat Jesus das nötig gehabt? Er war der Sohn Gottes. Ja, zwar in Menschengestalt, aber er hat gebetet. Es gibt eine Stelle, da heißt es, und er ging früh morgens raus und betete. Er hat die Nähe zu Gott gesucht, um mit Gott dem Vater zu reden. Dann er lehrte seine Jünger und er lehrte andere, die auch ihm nachgefolgt sind. Er hat ihnen ja einfach Gottes Gedanken aufgezeigt. Er verkündigte Gottes Gedanken, genau. Er hat einfach Menschen hineinschauen lassen in das, wie Gott denkt und was Gott will. Er hatte die richtige Motivation. Er war hilfsbereit. Er hat die Not erkannt und hat ja dann auch geholfen. Es gibt im Jakobusbrief eine Stelle, da heißt es, ja, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jesus wusste, Gutes zu tun und er hat es getan. Jesu Handeln stand im Einklang mit Gottes Willen. Wenn wir wissen wollen, wie wir handeln sollen, dann müssen wir uns die Evangelien durchschauen. Und anhand von dem Lebenswandel Jesu erkennen und studieren, wie er sich verhalten hat. Denn wenn wir sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, das heißt, wir sind Menschen, die von Gott geschaffen sind zum guten Werk, zu welchem Gott uns zuvor bereitet hat, das ist Elberfelder, also die nicht revidierte, dass wir darin wandeln sollen. Die andere Übersetzung, also Übersetzungen sagen, Werke, die er zuvor vorbereitet hat, damit wir in diesen Werken wandeln. Und genau deswegen habe ich ja auch dieses Bild ausgesucht. Das wird vielleicht jetzt deutlich. Was ist hier? Hier ist eine Langlaufloipe. Die ist gespurt. Und diese Langlaufloipe ist einfach dafür da, dass derjenige, der auch so eine Strecke zurücklegen will, dass der einfach schon eine vorgegebene Spur hat. Der braucht gar nicht viel machen. Der muss nicht eine neue Spur ziehen, sondern er muss nur in dieser vorgegebenen Spur einfach weiter langlaufen. Und genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, wir sollen die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, in denen sollen wir wandeln. Das heißt, wir müssen uns nicht, was weiß ich, peitschen oder sonst irgendwas, nur um irgendwie das zu erreichen. Er hat es ja schon vorbereitet. Er hat uns die Kraft und die Energie ja schon mitgeliefert und gegeben. Wir müssen es ja nur in Anspruch nehmen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Christus hat unser, ich sage immer, wenn ich diese Bibelstelle lese und sehe, wir haben eine Genveränderung erlebt. Was passiert bei einer Genveränderung? Plötzlich reagiert mein Körper auf Dinge anders, als er sonst tut. Das hat sich verändert. Und wenn jemand wirklich einen richtig schlechten Lebenswandel führt, Jesus tritt in dem sein Leben hinein und plötzlich Dinge, die er vorher im Leben nie getan hätte, wo er sich dagegen gesträubt hat, Dinge, die er so unter normalen Umständen gar nicht tun könnte sogar, weil er einfach gar nicht die Kraft und die Energie dazu hat. Ja, plötzlich ist er in der Lage, Dinge zu tun, ja, die er vorher nicht geschafft hat. Dann flucht er nicht mehr, säuft vielleicht dann nicht mehr so viel. Er kriegt sein Rauchen in den Griff, keine Ahnung. Also viele Dinge, die auch das, aber ich denke, das meiste ist einfach im normalen zwischenmenschlichen Verhalten. Dort, wo ich jemandem feindselig gegenübergetreten bin, dem bin ich plötzlich nicht mehr feindselig. Ja? Und da gibt es so viele Beispiele von Menschen, die wirklich ein sehr lasterhaftes Leben geführt haben, wo Jesus in deren Leben hineingetreten ist und plötzlich haben die, waren die in der Lage, Dinge zu tun, die sie vorher so gar nicht tun konnten. Dinge zu lassen, die sie vorher nie lassen konnten. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen, von dem wir reden. Das heißt, ihm ist nichts verborgen. Ich kann versuchen, also ich kann Dinge tun, die kann ich vom David verstecken. Das kriegt er gar nicht mit. Oder er kann Sachen tun, die ich gar nicht mitkriege. Und auch nicht weiß, dass er es getan hat. Aber wir können vor Gott nichts verbergen. Gott weiß ganz genau, was wir wann, wo, in welcher Situation getan haben. Ist alles bloß und aufgedeckt. Lass uns einfach auch gerade daran arbeiten, einfach an dieser Liebe zum Herrn Jesus, damit wir Dinge tun können, die einfach von uns erwartet und verlangt. Er möchte, dass wir den Bruder lieben. Das wird auch hier in dem zweiten Abschnitt ziemlich deutlich gesagt, ja. Aber das ist manches Mal gar nicht so einfach. Ich kann euch sagen, es gab in Rotenburg ein paar Brüder in der Gemeinde, mit denen hatte ich so meine Schwierigkeiten. Die haben immer wieder Dinge getan, wo ich gesagt habe, da geht der Schmied nicht, der kam, da kriege ich einen richtigen Zorn, wäre richtig zornig. Ja? Aber Jesus ist in der Lage, auch uns da einfach zu helfen. Was mir in einer Situation echt geholfen hat, dass ich angefangen habe, auch für so jemanden ganz gezielt zu beten. Dass Gott ihn doch segnet, dass Gott ihm nahe ist, dass Gott ihm beisteht und so weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, wie dann meine Haltung ihm gegenüber sich verändert hat, positiv verändert hat. Das eine ist, dass ich mich nicht über denjenigen erhebe, also überheblich bin. Dass ich Interesse an seinem Wohlempfinden habe. Dass es mir einfach daran gelegen, dass es mir ein Anliegen ist, dass es ihm gut geht. Wenn er in einer leidvollen Situation ist, dass ich dann einfach versuche, mitzuempfinden, wie es ihm geht. Oder wenn er Hilfe braucht, dass ich ihm einfach auch meine Hilfe anbiete. Dass ich auch nicht schlecht über ihn rede. Und vor allem auch, dass ich mich, wenn er erfolgreicher ist wie ich, mich auch an seinem Erfolg freue. Das fällt uns ja schwer. Wenn einer, ja, wenn es ihm gut geht, das ist noch okay. Aber wenn er das Gleiche macht wie ich und er ist deutlich erfolgreicher wie ich, dass ich mich dann auch noch an seinem Erfolg freue, das fällt uns schwer. Dass ich auch nicht neidisch bin auf ihn, ja, das rührt eigentlich im Grunde immer auch wieder daher. Der hat mehr wie ich, dem geht es besser wie ich. Ja, ich vergleiche das oft auch so, wenn jetzt, sag ich mal, du hast einen Chef, ja, und der fährt jetzt einen fetten Mercedes. Ja. Und dann Oft ist es ja so, dass man diesem Chef, diesem Mercedes nicht gönnt. So, was man aber halt dann nicht sieht, ist, dass der oft abends, wenn alle anderen schon lang Feierabend haben, guckt der dann immer noch im Büro und macht irgendwelche Arbeiten, geht irgendwelchen Arbeiten nach. Ja? Aber ich sehe nur die Auswirkung von seiner Arbeit. Aber die Arbeit, die er tut, die möchte ich selber gar nicht tun. Ja? Und ich denke, das sind einfach Dinge, die man sich da einfach auch bewusst machen muss. Ja? Einfach, dass ich eben nicht neidisch bin. Dass ich Anvertrautes eben nicht ausplaudere. Ja? Dass ich ja einfach auch sagen wir, Dinge behalten kann, für mich behalten kann. Und dass ich eben auch für ihn bete. Das nächste ist, gerade so in Bezug auf 1. Korinther 13, Vers 4, dass ich eben den anderen höher achte als mich selbst, wie es jetzt im Philipper 2, Vers 5 steht oder so. Ja, dass Jesus, dass ich gesinnt sein soll wie Jesus, dass ich den anderen höher achten soll als mich selbst. Dass ich nicht selbstsüchtig bin oder halt nur auf meinen eigenen Vorteil bedacht. Und wie gesagt, eben aufgrund dessen dann natürlich auch nicht zuerst das eigene Wohl, sondern eigentlich eher das Wohl des anderen suchen. Und das sowohl materiell als auch immateriell. Also materiell heißt einfach, was ganz normale Materie angeht oder einfach diese persönliche Beziehung. Und das Ganze beruht eigentlich eher so auf den 1. Korinther 13. Einfach, dass ich die Liebe zu dem anderen, die treibt mich dazu an, diese Dinge zu tun. Gottes Erkenntnis führt zum Handeln. Wie wirkt sich diese Bruderliebe aus? Dann heißt es im Johannes 13, 34 und 35, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Und dann, da sind wir da wieder beim Gottesdienst von vor 2 Wochen, damit jedermann erkennt, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir Menschen sind, die untereinander sich lieb haben, dann werden andere darauf aufmerksam. Dann sagen die, hoppla, was ist mit denen los? Ja, obwohl die unterschiedlich sind. Der eine ist Unternehmer in der Firma, der andere ist ein normaler Arbeiter am Fließband. Und trotzdem können die miteinander. Ja, der eine ist Professor und der andere ist eigentlich war in der Sonderschule früher. Und trotzdem können die miteinander. Trotzdem ja, hat man das Gefühl, die lieben sich. Und genau das ist es, was es Jesus bewirken kann. Was Jesus in unserem Leben tun kann. Ich muss nur bereit sein, einfach mich dem zu öffnen. Bereit sein, Jesus einfach in meinem Leben wirken zu lassen. Und ein Satz, muss ich ehrlich sagen, der hat mich schon vor etlichen Jahren so richtig, ich sage jetzt mal, umkauen. Und auch innerlich ziemlich stark bewegt, aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Und zwar steht er in 1. Korinther 16, Vers 22. So jemand, den Herrn Jesus Christus nicht liebt oder lieb hat, der sei Anathanaen, Taema, und dann eben Maranatha. Das heißt, der sei verflucht, unser Herr. Das heißt, wenn jemand Jesus nicht lieb hat, sagt der 1. Korinther ganz klar, der ist verflucht. Und was das bedeutet, das denke ich, muss ich jetzt nicht noch näher ausführen. Jesus, er möchte, dass wir ihn lieb haben. Jesus möchte, dass auch diese Liebe zu ihm Auswirkungen hat, dass die uns zum Handeln treibt. Und dann wir eben auch, ja, sage ich jetzt mal so am Schluss von dem Abschnitt dann sagt, ja, dass eben wir aufgrund dessen dann auch zeigen können, dass wir im Licht wandeln und nicht in der Finsternis. Weil das Licht durch unser Leben nach außen wegstrahlt. Gottes Erkenntnis führt zum Handeln. Ist es überhaupt möglich, einen Bruder zu hassen? Habe ich mich schon mehrfach gefragt. Ich kann es nicht genau sagen. Also einen richtigen Hass empfunden habe ich jetzt einem Bruder gegenüber noch nicht. Gebe ehrlich zu. Es gibt Menschen, also Brüder, wo ich schon ein wenig, wo ich nicht innerlich einig bin. Aber hassen weiß ich jetzt nicht, ob ich das so von mir behaupten kann. Hassen heißt ja eigentlich, ich wünsche diesen Menschen den Tod. Ja? Also ich würde den am liebsten umbringen. Und das, bevor einer so weit geht, also das glaube ich ist dann, also da muss schon sehr viel passieren. Und ich denke aufgrund der Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir eine neue Kreatur sind, dass Gott in uns eine neue Kreatur geschaffen hat, glaube ich jetzt auch gar nicht, dass wir einen Bruder in dem Sinn hassen können. Sollte das jetzt wirklich so sein, dann muss ich mir schon ernsthaft Gedanken auch über seinen Seelenzustand machen. Ja? Aber wenn jemand wirklich aufrichtig Jesus nachfolgt, wenn jemand das beherzigt, was ich vorher gesagt habe, dass er Jesus lieb hat, dann ist er eigentlich auch gar nicht in der Lage, einen anderen Bruder zu hassen. Und dann bewegt er sich auch auf dem Weg, den Gott ja einfach auch möchte, auf den er gehen soll. Damit möchte ich schließen und wünsche, dass wir lernen, genau das jetzt einfach auch in der nächsten Woche umzusetzen.